Folge des Podcasts Demokratie zwischen Wahnsinn und Wahl. Die Psychologin Martina Lackner und der Vorstand des Berufsverbandes DFK, Verband für Fach- und Führungskräfte, Nils Schmidt, sprechen mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft über den Zustand unserer Demokratie. Als Gast der heutigen Folge stellt sich Dr. Rainer Esser, Journalist, CEO und Vorsitzender der Geschäftsführung des Zeitverlags, den Fragen von Martina Lackner und Nils Schmidt.
Ich freue mich ganz besonders, heute Herrn Dr. Rainer Esser begrüßen zu dürfen und möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken, dass Sie sich die Zeit nehmen, um heute mit uns über Demokratie zu sprechen. Herzlich willkommen, Herr Dr. Esser.
Dankeschön. Herzlichen Dank, lieber Herr Schmidt, liebe Frau Lackner.
Dann würde ich mit der ersten Frage gleich starten. Welche Rolle spielt der Journalismus heute noch als vierte Gewalt im Staat? Und hat sich das Verständnis davon mittlerweile geändert?
Ja, angesichts der Vielzahl von privaten Stimmen, die sich über LinkedIn, über Facebook, über Instagram, TikTok an uns wenden, ist der Journalismus, der getragen wird von einer Redaktion, die sich ausschließlich der Gesellschaft gegenüber verpflichtet fühlt, noch viel, viel wichtiger geworden als in früheren Zeiten. Ein ordentliches Qualitätsmedium fühlt sich ja ausschließlich der Wahrheit verpflichtet. Und wir sehen es gerade in den USA, in Gegenden, wo es keine Zeitung mehr gibt oder kein Online-Portal mehr gibt, das jetzt nicht einem Interessenverband angehört oder das eine politische Richtung vorgibt, wie Fox News auf der einen Seite oder CNC auf der anderen Seite, dass in solchen Gegenden die Demokratie, der Austausch, die Plattform, auf der gestritten wird, auf der die Argumente ausgetauscht werden, die dann zu einer Willensbildung führt, dass das alles verkümmert. Ne? Und Journalismus ist ja nicht nur dazu da, aufzudecken, sondern auch zu unterhalten, Freude zu machen, also und vor allen Dingen Orientierung auch zu geben. Unsere Welt wird immer komplexer. Es braucht also immer mehr Erklärer. Deshalb ist der Journalismus heute so gefordert wie noch nie. Er ist aber auch so unter Druck wie noch nie. Also wir geben alles bei der Zeit mit unserer recht großen Redaktion von bald 600 Köpfen, dass wir so viel wie möglich Orientierung geben, Wissen vermitteln, auch Freude machen, Unterhaltung, alles gehört dazu.
Jetzt hatten Sie gerade gesagt, dass Journalismus ja auch unterhalten soll, auch belehren, lehren soll. Wie schafft es da die Zeit, gleichzeitig die Debattenräume zu öffnen und dennoch Haltung zu zeigen, ohne halt belehrend zu wirken? Weil oftmals kommt ja das Argument gerade von denjenigen, die sich so ein bisschen von den klassischen Medien und vom klassischen Journalismus abwenden, kommt ja, wir werden nur belehrt. Wir kriegen was vorgesetzt und wir haben gar keine Möglichkeit mehr, uns auszutauschen. Wie schafft es da die Zeit, genau diesen Spagat hinzukriegen?
Naja, die Zeit, schon von der Genese her, wurde 1946 gegründet, um der Demokratie damals ein bisschen zu helfen. Es gehört zum genetischen Code von der Zeit, das Pro und Contra. Zum Vietnamkrieg gab es drei Ansichten, die im Blatt vertreten wurden. Und so ist es heute immer noch. Und wir sind ungeheuer intensiv im Gespräch mit unseren Leserinnen und Lesern. Wir machen Leserparlamente mehrmals im Jahr, zu denen wir unsere Abonnenten einladen. Dort wird heftig diskutiert. Der Chefredakteur ist immer dabei, Ressortleiter sind dabei. Dann haben wir als eine der wenigen Medien noch die Kommentarfunktion. Hinter jedem Artikel online kann jeder seine Meinung sagen. Das heißt, wir haben jede Woche so 100.000 Kommentare, die auch alle gescreent werden, damit da keine, naja, politisch vollkommen unkorrekten Beschimpfungen oder so stattfinden. Also wir sind, dann sind wir in den, dann haben wir auch die 27 Podcasts und bald 20 Millionen Downloads jeden Monat. Auch hier gibt es immer wieder einen Rückkanal mit und den Hosts dieser Podcasts. Also wir schauen, dass wir so intensiv wie möglich mit unseren Leserinnen und Lesern kommunizieren. Ne? Auf Augenhöhe. Wir möchten sie informieren. Wir haben eine ganze Reihe Autoren. Da möchten unsere Leserinnen und Leser die Meinung wissen von diesem Autor. Und wir treffen uns zu sehr vielen Veranstaltungen mit unseren Leserinnen und Lesern. Also das ist heute ganz klar auf Augenhöhe und wir nehmen sehr viel Feedback entgegen.
Ist das das Geheimnis Ihres Erfolges, Herr Dr. Esser, dass Sie sehr viel Nähe suchen zu Ihren Lesern und wenig Abstand haben und auch verschiedene Ideologien bedienen? Weil Sie sagen, Sie sind manchmal rechts, dann haben Sie Autoren, die ja links schreiben. Also eigentlich ist die gesamte Palette vertreten.
Ja, ich
Ja?
glaube, das ist die Basis unseres Erfolges, dass wir eine große, starke Redaktion haben, die auf Augenhöhe mit den Leserinnen und Lesern arbeitet und sehr viel Feedback einholt und auch sehr divers ist, was ihre Ansichten angeht und halt auch sehr viele Themen, da wir jetzt 600 Köpfe an Bord haben, auch sehr viele Themen covert. Gehört auch dazu, ne? Früher war halt Politik, Wissenschaft, Kultur und Wirtschaft und heute ist Psychologie dabei, Gesundheit, viele Dinge, die das Leben halt auch reicher und schöner machen, kann man in der Zeit lesen, nicht? Weil die politischen Ereignisse sind ja seit einiger Zeit nicht so, dass man sich ununterbrochen danach sehnt, mehr davon zu lesen.
Ja, leider. Sie haben die USA angesprochen. Wie steht Deutschland bei der Pressefreiheit im internationalen Vergleich? Sehen Sie eine Gefahr, dass sich das mal in Deutschland ändern könnte, gerade mit unserer Pressefreiheit?
In Deutschland ist ja sehr erfreulich, dass wir einen großen, starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben. Dem wird dann manchmal ein bisschen unterstellt, dass er ein bisschen zu sehr links von der Mitte wäre. Das will ich jetzt nicht kommentieren. Auf jeden Fall ist es ein großer, starker Rundfunk, der weitestgehend von Interessen und von Parteien unabhängig ist. Anders als in den USA, wo klar gekennzeichnet ist, wofür zum Beispiel Fox News steht, ne? Und die sich dann auch einsetzen dafür, dass der Protagonist von Fox News auch Präsident wird. Das ist ja bei uns nicht, ja? Da sind wir ja meilenweit von entfernt. Es gibt keine Zeitung, kein Medium hier im Land, das jetzt unter den großen, wichtigen Qualitätsmedien, die sich jetzt für eine Partei oder für einen Kandidaten einsetzen und den unbedingt pushen wollen. Ne? Also es ist ein ganz, ganz großer Vorteil, dass wir in Deutschland sehr viele unabhängige Medien haben. Ne? Auch wenn, wie gesagt, es gibt gerade vor allem aus der rechten Ecke, gibt's da immer, wird da gelästert über Mainstream-Medien und so. Das ist Bullshit. Dann sollen Sie mal in die USA gucken, wo Ihr Freund Präsident ist, wie der mit der Pressefreiheit umgeht. Jetzt hat er das Wall Street Journal verklagt auf 10 Milliarden Dollar, weil die einen Artikel gebracht haben und ein Foto gebracht haben, ein Schriftstück von ihm gebracht haben, das ihm nicht gefällt. Von solchen Verhältnissen sind wir in Deutschland meilenweit entfernt und ich kann nur diesen rechten Zeloten, die von Mainstream-Medien sprechen, raten. Sie sollen mal in andere Länder schauen, wie es dort mit der Presse, wo ihre Freunde nämlich an der Regierung sind, in Ungarn oder in Moskau oder in Washington, wie da mit der Pressefreiheit Schindluder getrieben wird.
Wie kommt es, Herr Dr. Esser? Ich höre immer wieder, dass Menschen in Deutschland denken, sie könnten ihre freie Meinung nicht mehr äußern. Gut, jetzt sprechen wir von der Gesellschaft. Sie haben jetzt von den Medien gesprochen. Was glauben Sie, ist der Grund, dass Menschen, obwohl sie es ja tun, also wir haben ja viele Plattformen, man muss ja nicht unbedingt als Expertin oder Kolumnist für eine Zeitung schreiben. Es gibt ja vielfältige Plattformen, seine Meinung kundzutun. Warum denken Menschen in Deutschland, sie könnten ihre Meinung nicht äußern?
Nun, die Menschen in Deutschland, die meinen, ihre Meinung nicht mehr äußern zu können, die sind ja sehr zahlreich, äußern sie ihre Meinung, ne? Also es ist in sich schon ein Unsinn. Und es ist vor allen Dingen, es sind Menschen aus dem rechtsextremen Sumpf, die diese Meinung vertreten. Und ich kann denen wirklich nur sagen, sie sollen mal in Länder gehen, die sie so toll finden, Russland oder jetzt USA unter Trump oder Orban. Also, dass man in Deutschland seine Meinung nicht sagen darf, ist ein solcher Bullshit. Ich kann es nicht mehr hören. Es macht mich zornig, wenn mir jemand so etwas sagt. Gott sei Dank, in meinem Umfeld sagt das niemand.
Wie hat sich Ihr eigenes journalistisches Selbstverständnis in den letzten Jahren verändert? Gerade bei den Entwicklungen, die ja, finde ich, recht schnell gingen auf einmal. Ich finde, wir machen ja gerade eine sehr schnelle Entwicklung in bestimmte Richtungen. Wie wirkt sich das auf Ihr Selbstverständnis als Journalist aus?
Nun, ich bin zwar auch ausgebildeter Redakteur, aber bei der Zeit bin ich CEO. Das heißt, ich bin vor allen Dingen für den kaufmännischen Teil zuständig und für die Weiterentwicklung unseres Unternehmens. Für die Redaktion selbst sind die beiden Chefredakteure verantwortlich. Aber gleichwohl will ich Ihrer Frage nicht ausweichen. Ich finde, heute, in der heutigen Zeit, Journalist zu sein, ist so spannend wie noch nie, weil die Welt ist so komplex wie noch nie. Es passieren jeden Tag neue Dinge in der Politik, aber auch in der Wissenschaft, in der Wirtschaft, in der Kultur, in der Technik. Also ist es ungeheuer spannend, was die Themen angeht, die so zahlreich sind wie noch nie. Und auf der anderen Seite, das kommt noch hinzu, hat der Journalist ja ungeheuer viele Möglichkeiten, seine Erkenntnisse, seine Botschaft, das, was er mitteilen will, auch auszudrücken. Früher hatte er Papier und das erschien dann am nächsten Tag. Heute hat er immer noch Papier, aber er digital, das erscheint sofort. Er kann es über einen Podcast in die Welt bringen. Er kann Videos machen. Er kann seinen eigenen Kanal haben auf X oder auf Instagram oder auf TikTok, Facebook, LinkedIn. Er kann auf der Bühne seine Meinung vertreten. Also es ist ungeheuer vielfältig geworden, dieser Beruf. Auf der anderen Seite muss ich allerdings auch sagen, ist auch schwieriger geworden. Also bei Demonstrationen, gerade im rechtsextremen Lager, wenn dort Journalisten auftauchen, werden sie beschimpft, werden sie auch schon mal körperlich malträtiert. Also das gab es früher nicht. Das ist jetzt neu hinzugetreten. Und auch die ökonomischen Rahmenbedingungen sind nicht besser geworden in den letzten Jahrzehnten für Journalisten. Also der Job, wenn man neugierig ist und gerne anderen auch mitteilen möchte, wie die Welt, wie man die Welt sieht, wie man die neuen Dinge einordnet, dann ist es immer noch ein fantastischer Job. Und vor
Schön
allen
zu
Dingen
hören.
sehr, sehr wichtiger Job.
Auf jeden
Sind
Fall.
Sie als Redaktion oder CEO des Zeitverlages auch mal mit der Frage konfrontiert, Dinge nicht zu schreiben, weil zu befürchten ist gerade Attacken aus dem rechten Lager. Sie haben von der Straße gesprochen. Ich kenne es bei Focus über Leserbriefe, über Kommentare, über Mails, tatsächlich auch über Anrufe, wo Redakteure beschimpft werden. Ist das so, dass Sie manchmal Spagat oder überlegen müssen, schreiben Sie das oder schreiben Sie das nicht? Oder haben Sie für sich oder Ihre Redaktion eine ganz klare Position, wie Sie mit diesen Themen, rechtsextremen Themen umgehen oder Themen, die aus diesem Lager kommen?
Ja, wir haben eine ganz klare Position. Wir schreiben das, was wir wissen und was wir kennen und was notwendig ist. Wir lassen uns von niemandem einschüchtern.
Okay.
Das gehört zum Selbstbewusstsein einer Redaktion dazu, dass man sich nicht einschüchtern lässt, weil sonst ist man überflüssig.
Das ist ja, haben wir ein Demokratie-Podcast. Mich würde mal interessieren, wie Sie den aktuellen Stand oder Zustand unserer Demokratie gerade beurteilen, wie das aus Ihrer Sicht ist. Haben wir ein Problem oder reden wir uns gerade ein Problem ein?
Nein, unsere Demokratie wird im Augenblick so herausgefordert wie nie nach dem Krieg. Ja, seitdem wir Demokratie in Deutschland haben oder ich glaube, in Österreich ist es ähnlich, in anderen Ländern, Italien, Spanien, Frankreich, England, überall wird die Demokratie im Augenblick besonders auf den Prüfstand gestellt. Oder sagen wir mal, nicht auf den Prüfstand, aber sie ist sehr herausgefordert, den Wert der Demokratie zu erklären. Es ist nun mal demokratische Entwicklungen passieren häufig im Schneckentempo, ne? Das ist so. Da muss man nicht viel drum herum reden, weil jeder möchte sich da einbringen, jeder möchte gehört werden und muss auch gehört werden. Und dann ist die Entscheidungsfindung, die dauert einfach länger. Da müssen Kompromisse gemacht werden. Also Kompromiss ist ja der Wesensteil der funktionierenden Demokratie. Das dauert alles lange, ne? Und dann gibt es halt andere, die sagen, das so gibt es ja auch im Silicon Valley, gibt es ja so ein paar Rechtskonservative, die sagen, das ist alles so lästig, das dauert viel zu lange, das ist nicht effizient. Es braucht halt, guck mal, in China, da gibt es ja diesen Xi, der sagt, der Siebenjahresplan, und dann werden die Sachen durchgezogen und dann gibt es keinen Flächennutzungsplan wie bei uns, wo dann nochmal gegen geklagt werden kann, sondern da werden die Häuser abgerissen und die Schlucht wird planiert und dann ist da halt der nächste Staudamm da und basta. Ne? Bei einer Demokratie dauert sowas halt ewig. Und da wir jetzt so viele Herausforderungen haben, auch wirtschaftlich, politisch, gibt es natürlich nicht wenige, die sagen, das ist doch mit diesen Kompromissen dauernd, das dauert alles viel zu lange, ne? Und das ist heute, deshalb diese Challenge für die Demokratie ist heute so groß wie noch nie seit dem Krieg.
Gibt es bestimmte Entwicklungen, die Ihnen da Sorgen bereiten?
Klar. Mir bereitet Sorge, dass es halt Bewegungen gibt, die auch wachsen, bei denen wird gar nicht mehr hinterfragt, ob die Argumente, die sie vorbringen, ob die überhaupt stimmen. Ja? Also Fact-Checking, ne? Bei Donald Trump oder bei Alice Weidel. Das bringt überhaupt nichts, weil die stehen für eine Stimmung und da sind Fakten unerheblich. Ja? Die stehen einfach für eine Stimmung, ich bin gegen Gender, ich bin gegen Kompromisse und ich behaupte weiterhin, dass der Klimawandel, den gibt es gar nicht, ne? Oder wenn es ihn doch gibt, dann hat er aber nichts mit uns zu tun, sondern der findet einfach statt. Und Corona, ne? Ja, Corona, ja, das war auch eine Erfindung, ne? Also das macht mir Sorge, dass Erkenntnisse aus der Wissenschaft oder überhaupt Common Sense, ja, gesunder Menschenverstand und richtiges Argumentieren da gegen Wände, dass man da gegen Wände läuft, ja, dass man halt einen gewissen Teil nicht mehr erreicht mit Argumenten, einen gewissen Teil der Bevölkerung nicht mehr erreicht mit Argumenten und Argumente und der Austausch von Argumenten, die Diskussion, der Kompromiss, das ist halt der wesentliche Bestandteil der Demokratie. Ne?
Was glauben Sie, Herr Dr. Esser, warum oder was sind Ihrer Ansicht nach die Ursachen, wie sich das entwickeln konnte?
Naja, es hat sich ja nicht nur in Deutschland so entwickelt, es ist ja in Frankreich, in England genauso und in den USA ganz besonders genauso. Ne? In Polen, ja, also wo Populisten, die angesichts von sehr komplexen Verhältnissen und viel Entwicklung, die halt zu unserem Leben jetzt gehören, mit einfachen Argumenten kommen, ja, und sagen, früher war es besser, wir müssen es wieder so machen wie früher, und der ganze Blödsinn mit DEI, ja, das können wir alles vergessen, ja, das haben sich irgendwelche Spinner ausgedacht. Das ist ja in allen Ländern so, das ist ja nicht nur in Deutschland so. Und das liegt halt einfach daran, an zwei Dingen. Einmal, die Welt ist viel komplexer geworden, die Herausforderungen auch, die jetzt auf mich, auf Sie, auf alle Bürger einwirken, diese Herausforderungen, diese neuen, die Innovation, die ständig draußen läuft, die überfordert viele, ne? Das ist das eine. Und zum anderen haben diese Gruppen, die sich außerhalb unseres demokratischen Diskurses gerne bewegen, weil sie die Demokratie nicht mögen und im schlimmsten Fall verachten. Diese Gruppen haben halt über neue Kommunikationskanäle, Social Media insbesondere, Möglichkeiten, ihre Fanbase aufzubauen und auszubauen.
Aber das heißt dann ja auch, dass der Journalismus halt, wenn man wirklich alle Bevölkerungsschichten oder alle Teile der Gesellschaft erreichen will, immer schwieriger wird, weil es halt Social Media gibt und auch Echokammern, die ja nachher das verstärken, was man nur hören möchte und das andere ja komplett ausblendet.
Nein, das würde ich nicht so unbedingt sagen, weil wir müssen halt als Qualitätsmedium auf Social Media so stark wie möglich auch präsent sein. Ne? Wir dürfen Social Media und auch vor allen Dingen Kanäle, die sehr viel von jungen Leuten genutzt werden, nicht radikalen Kräften überlassen. Wir müssen dort präsent sein. Ne? Und ich freue mich, dass wir bei der Zeit jetzt auf TikTok und Instagram sehr, sehr starke Auftritte haben und sehr, ja, sehr starke Reichweite entwickelt haben in den letzten Jahren. Also wir halten da voll gegen diese einseitige und verächtlich machende Berichterstattung der AfD dagegen, indem wir neutral Dinge erklären im Stil, wie sie bei TikTok auch gerne konsumiert werden. Schnell und kurz, aber präzise.
Eine schöne Erklärung, Herr Dr. Esser. Als Psychologin stelle ich mir ja die Frage, Sie sprechen von Social Media und dem Einfluss. Und natürlich der Manipulation, die stattfindet über die Inhalte und wie sie kommuniziert werden. Aber wie kann es sein, die Frage habe ich an Sie oder stelle ich mir selbst auch, wie kann es sein, dass hier im Jahr 2025 und mit dem Bildungsniveau, auch wenn wir in Deutschland darüber diskutieren, das Bildungsniveau ist gefallen, trotzdem haben wir ja im Schnitt viel mehr Bildung als noch vor 100 Jahren. Wie kann es sein, dass Menschen das Glauben, was Ihnen eine Alice Weidel erzählt oder ein Trump erzählt. Wie kann das sein?
Ja, die sind halt sehr geschickt. Ja? Trump und Alice Weidel haben Social Media lange vor anderen entdeckt. Und vor allen Dingen, wir leben ja, da wir diese vielen Medien haben inzwischen, leben wir ja immer mehr, sind wir immer mehr in einer Ökonomie der Aufmerksamkeit. Ja? Also Donald Trump ist ja every time, everywhere. Ne? Man fragt sich ja jeden Morgen, wenn man aufweckt, was hat er gestern noch angestellt? Ne?
Das stimmt.
Wo werden jetzt die Zölle wieder erhöht? Welches Land muss jetzt wieder zu Kreuze kriechen? Also Er schafft es weltweit, eine solche Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, vor allen Dingen halt über Social Media, vor allen Dingen über digitale Kanäle, weil das heute alles viel schneller geht als früher. Das ist ja sensationell. Also insofern ist er wirklich, was die Ökonomie der Aufmerksamkeit angeht, ein begnadeter Künstler, Vorreiter. Und im kleineren Umfang machen das Rechtsextreme auf der ganzen Welt ihm nach. Das sind halt die zusätzlichen Kanäle, die es heute gibt, wo man sich, da kann man auch den größten Unsinn erzählen, aber wenn man irgendwie die Oberhoheit behält über seine Omnipräsenz, dann ist man da, nicht? Und das kann man, kann man nur sagen, das macht er wirklich sensationell. Und wir können nur dagegen halten, soweit wir Möglichkeiten haben mit Argumenten und auch in den sozialen Netzwerken dort auch halt mit einer ordentlichen Präsenz, um dagegen zu halten.
Glauben Sie, dass es auch eine Frage der Bildung ist und des Intellekts? Also wenn ich ein bestimmtes Reflexionsvermögen besitze, muss ich davon ausgehen, dass ich weniger empfänglich für Manipulationen bin. Oder sehen Sie das anders? Und dann wäre ja die Frage, was muss Politik tun oder auch Medien tun? Haben wir einen Bildungsauftrag, den wir nicht gut oder gar nicht im Auge haben?
Ja, vielleicht zum ersten Mal, der Mensch ist der Mensch ist der Mensch. Ja? Egal wie gebildet er nun ist, er ist beeinflussbar. Ne? Er ist beeinflussbar und ich will jetzt nicht auf das Bildungsniveau, will jetzt nicht sagen, dass die Gebildeten da irgendwie klüger sind und die Ungebildeten weniger klug. Das wäre zu kurz gesprungen. Ja? Menschen sind beeinflussbar. Und das war schon immer so und das wird immer so sein. Im Frühjahr, da gab es die Hexenverbrennung, nicht? Da sind die Leute auf den Marktplatz gelaufen, haben sich gefreut an dem Leid von Menschen und unter einer dünnen Zivilisationsstecke, die wir alle uns zugelegt haben in den letzten Jahrhunderten, ist diese avatavistische Freude immer noch da. Ja, das ist, die Menschen sind nicht in den letzten Jahrhunderten durch höhere Bildung zu besseren Menschen geworden. Deshalb müssen wir so stark wie möglich, wenn uns daran gelegen ist, immer wieder herausstellen, wie wertvoll unsere Demokratie ist. Wir haben ja 80 Jahre, wenn ich jetzt Deutschland anschaue, 45 total zerstört, am Boden liegen und heute ein reiches Land mit vielen Möglichkeiten, auch vielen neuen Herausforderungen jetzt, aber vielen Möglichkeiten. Den Menschen heute geht es besser gesundheitlich und ökonomisch als vor 10 Jahren und vor 10 Jahren ging es ihnen besser als vor 20 Jahren. Also es ist die Demokratie, wir leben in Frieden. 80 Jahre Frieden. Wann hat es das schon mal gegeben hier in unseren Breiten? Nie. Es wurde immer, jede 10, 20 Jahre gab es einen großen Krieg. Nicht? Der 30-jährige Krieg von 21 Millionen Deutschen waren nach den 30 Jahren noch 7 Millionen übrig. Leute sind verhungert, sind Banditen haben sie erschlagen. Und hier, wir leben in einer für die Menschheitsgeschichte wunderbaren Zeit von 80 Jahren. Und das ist das Ergebnis der Demokratie, dass Leute nicht mit dem Säbel aufeinander zuschlagen, sondern dass sie sich an den Tisch setzen und trotz ihrer Gegenseitigkeiten, trotz ihrer Eitelkeiten, ihres Narzissmus überlegen, es ist besser, wir finden einen Kompromiss, als dass wir jetzt dem anderen den Kopf einschlagen. Ne? Und diese Segnungen der Demokratie, ne? Auch wenn sie halt manchmal im Schneckentempo unterwegs ist, die müssen wir immer wieder raushauen, immer wieder erklären.
Ja, haben Sie absolut recht. Ich habe das Gefühl, dass viele Leute sich von anderen Sachen dann eher beeindrucken lassen, anstatt genau auf sowas zurückzuschauen, wie gut es uns geht, wie lange wir in Frieden leben und welche Vorteile wir haben und dass es dann immer sehr einfach ist zu sehen, was nicht klappt und wo die Probleme im Land liegen, die ja oftmals gar nicht so schwerwiegend sind, wie sie dargestellt werden.
Ja, oder schauen Sie, ein Auschwitz, ne? Ein Holocaust war das Ergebnis der Diktatur von Adolf Hitler. Stalins Säuberungen, ne? Wo auch 1 Million, 2 Millionen erschossen worden sind, ne? Ausgeburt der Stalin-Diktatur, da zu Zeiten von Mao, da der große Marsch und der Sprung nach vorne und all, Millionen sind verhungert. Diktatur, ja. Es sind immer Diktaturen, wo es keine Checks and Balances gibt, wo Schrecklichkeiten entstehen. Ne? Bei uns jetzt 80 Jahre Demokratie, okay, wurden auch ein paar Fehler gemacht, aber dem Land geht's okay, ne? Ist gut. Ne? Hier gibt es nicht irgendwelche Merkwürdigkeiten, wie sie halt bei Diktaturen, wenn es keine Checks and Balances gibt, an der Tagesordnung sind, ne?
Insofern ist es ja erstaunlich, dass man Menschen daran erinnern muss, weil dieses Land hat die Erfahrungen,
Ja.
die zwar zugegebenermaßen 80 Jahre zurückgehen,
Ja,
aber
das verblasst halt immer alles so schnell, ne?
ja.
Ja, leider. Ja, mit Blick auf die Uhr, leider ist unsere Zeit schon wieder vorbei. Ich hätte mich noch gerne länger mit Ihnen unterhalten, Herr Dr. Esser. Ganz, ganz lieben Dank auch für die klaren Worte, die Sie gesprochen haben, die ich sehr wichtig finde, weil man darüber halt mehr sagt, als einfach Sachen zu umschreiben. Ganz lieben Dank, dass Sie sich klar geäußert haben zu den Themen, sich klar positioniert haben und wirklich treffende Worte auch für die Demokratie gefunden haben.
Fein, danke Ihnen, Herr
Danke.
Schmidt, Frau Lackner. Hat Spaß gemacht.
Uns auch. Ihnen alles Gute und ganz lieben Dank nochmal.
Jawohl, danke. Bye bye. Tschüss.
Tschüss.